der Digital Insurance Podcast. Seit 2020 die Nummer 1 für Strategie und Innovation in der Versicherungswirtschaft. Und ich bin Jonas Pieler. Theorie ist super, Praxis ist meistens noch besser. Wie bekomme ich aber als Manager oder eben als auch Berater meine Ideen in die Praxis? Jeder lernt das auf seine Art und Weise im Laufe seiner Karriere, so auch Melanie Kramp, heute Chief Customers Officer bei der Generali in Deutschland. Melanie, willkommen zum Podcast.
Vielen Dank.
Sag nochmal kurz zwei Sätze zur Generali und vor allem zu deiner Rolle. Was macht ein Customer Officer?
Officerin. Natürlich gern. Dann fange ich doch mit der Generali an, das ist vielleicht einfacher. Generali kümmert sich um Versicherungen seit mehr als 190 Jahren, also knapp 200 Jahre schon im Markt. Italienisches Unternehmen, weltweit aktiv. In Deutschland gehören wir auch zu den größten Versicherern, die sich so im Erstversicherungsbereich, Privatkundengeschäft, Firmenkundengeschäft tummeln. Und ja, was macht ein Chief Customer Officer? Das ist dann wahrscheinlich schon schwieriger zu erklären. In jedem Unternehmen ein bisschen anders. Aber ich mache es ganz einfach. Ich kümmere mich im Grunde um alles und übernehme die Verantwortung dafür, dass unsere Kunden zufrieden sind.
Chief Customer Happiness sozusagen. Also das heißt, du sorgst dafür, dass die Kunden, aber ja, das musst du nochmal, wir müssen mal kurz eingrenzen. Also ich verstehe das, aber das gesamte Unternehmen macht ja eigentlich die Kunden glücklich, oder nicht? Weil wenn das Produkt doof ist und die Kunden es doof finden, dann kannst du doch nichts dafür, oder doch?
Ja, ein bisschen schon. Klar, also am Ende sollte das Gemeinschaftsaufgabe im Unternehmen sein, hast du völlig recht. An vielen Stellen sind wir sicherlich auch die Funktion im Unternehmen, die dann die Stimme des Kunden reinbringt. Also wenn es um die Produktentwicklung beispielsweise geht, dann sammeln wir ein aus den Kundenfeedbacks, die wir bekommen, aber auch aus dem Vertrieb, was sind denn die Dinge, die wichtig sind. Wir sind dann mit den Bereichen im Austausch, die die Produkte entwickeln und versuchen es dort bestmöglich natürlich einzubringen. Wir kümmern uns um Qualitätsmanagement im Unternehmen, um das, was so jeden Tag im Service passiert. Also wenn jemand bei Generali anruft, dann ist es die Aufgabe meines Teams, ans Telefon zu gehen, die Fragen dann korrekt zu beantworten und auch alles, was danach passiert, natürlich dann auch korrekt zu verarbeiten. Das heißt, letzten Endes auf der einen Seite so die Verantwortung für das Daily Doing, das, was so jeden Tag an der Schnittstelle zum Kunden passiert. Und auf der anderen Seite versuchen wir, ja, so die Stimme des Kunden in allem zu sein, was im Unternehmen entschieden wird.
Ja, das finde ich gut, diese Stimme des Kunden, Agent des Kunden, wie auch immer Anwalt des Kunden. Sobald er im Grunde von durch Marketing und Vertrieb überzeugt wurde und bei euch gelandet wird, dass er dann quasi eine Repräsentanz hat und dessen Stimme irgendwie gehört wird, verstehe ich, macht total viel Sinn. Wenn wir jetzt über Ideen reden, über was für Ideen reden wir jetzt in deiner Definition?
Das geht ganz schön breit. Ich nehme ja an, wir reden über das, was ich die letzten Jahre so an Erfahrung gesammelt habe und weshalb ich Dinge so angehe, wie ich sie denn heute angehe. Von daher reden wir über ganz unterschiedliche Veränderungen. In meiner bisherigen Laufbahn waren das Themen von Prozessänderungen, so Ideen, wie Prozesse besser laufen könnten, organisatorische Aufstellungen, aber auch Ideen rund um neue Produkte oder IT-Systeme. Das ist letzten Endes ganz breit. Ich bin der festen Überzeugung, die Herausforderungen am Ende, wenn es darum geht, die Dinge in die Umsetzung zu bringen, ähneln sich dann doch sehr, auch wenn die Ideen und die Ansätze so unterschiedlich sind.
Mit was beschäftigst du dich jeden Tag? Oder vielleicht vorab die Frage mal kurz, wie viele Leute sind in deiner Organisation so ungefähr? Wenn du Callcenter hast, dann sind das ja recht viele meistens, ne?
Genau, also in der Organisation insgesamt sind etwa 3500 Mitarbeiter. Die meisten, wie gesagt, im Kundenservice-Bereich, also wirklich jeden Tag dann mit unserem Vertrieb und dem Kunden in Austausch. Aber auch in Stabsfunktionen, die sich mit Projekten beschäftigen, neue Prozesse erarbeiten, Customer Journeys gestalten und alles, was so dazugehört.
Und dann beschäftigst du dich hauptsächlich mit der Frage, wie du diese 3.500 Leute so organisieren kannst, dass sie effizienter sind? Oder wie muss ich das, wie formuliere ich das richtig?
Ja, also wenn alles sich nur um Effizienz dreht,
eben,
ist es wahrscheinlich zu kurz gesprungen. Also tatsächlich spielt auch das eine Rolle, klar. Ne, wie können wir das, was wir tun, effizient machen und vor allem auch effektiv, also dass es wirklich zum Ergebnis führt. Was für meine Aufgabe persönlich besonders wichtig ist, ist unter diesen vielen Menschen dann auch die Ideen, die die haben, an die Oberfläche zu bringen, die richtigen Themen zu finden und dann auch irgendwie weiterzubringen. Du hast ja vorhin gefragt, welche Ideen geht's denn? Letzten Endes sehe ich mich so, ja, ein Stück weit als Spürhund festzustellen, ne? Wo sind denn gerade gute Ideen in der Organisation? Wie passen auch Puzzleteilchen zusammen? Denn oftmals hat ja jemand irgendwie so einen Gedanken, der gut ist, aber der noch nicht ganz ausgereift ist. Und meine Rolle ist es dann oft zu erkennen, da ist was, das hat Potenzial, da kann man verschiedene Teile zusammenfügen und dann wird was draus, was uns echt weiterbringt. Und dann kann es sein, dass wir uns organisatorisch verändern, dass wir vielleicht eine neue Idee haben, was wir für Services dem Kunden beibringen können oder auch, wie wir einen Prozess verbessern, vereinfachen können, den wir jeden Tag tausendmal durchspüren, aber vielleicht an irgendeiner Stelle zu kompliziert unterwegs sind.
Ja, das ist doch, also wir wollten darüber reden, wie man Ideen in die Realität bringt, aber allein die schiere Anzahl von Ideen, die bei dir in der Organisation auflaufen, ist ja immens. Also Ideen sind dir erstmal günstig. Also das, was ja auch viele sagen, ist das, was teuer und kompliziert und schwierig ist, ist die Realisierung und die Umsetzung von Ideen. Aber also da haben ja dann, weiß ich, 3.500 Leute haben ja jeden Tag irgendwelche Ideen, wie das besser sein könnte. Also jeder Callcenter-Mitarbeiter, der vor seinem Rechner in Anführungsstrichen sitzt und sich denkt so, warum muss ich das jetzt da eintippen? Und denkt so, das könnte man doch anders machen. Davon hast du doch, also da müssten doch Millionen Ideen entstehen, oder stelle ich mir das falsch vor?
Das ist überhaupt nicht falsch, ganz im Gegenteil. Und es sind ja nicht nur die 3.500 Mitarbeiter, die Ideen haben. Es sind ja auch Kunden, die uns Ideen zurückmelden, die sagen, ne, hier läuft irgendwas schief. Das sollte man doch so machen. Das kommt aus dem Vertrieb ganz viel zurück, ne, weil natürlich der Vertrieb direkt am Kunden ganz viele Dinge mitbekommt, die nicht rundlaufen oder die man besser machen kann. Viele Dinge vom Markt auch irgendwie sehen und dann uns zurückspielen. Also tatsächlich, wir reden ja heute vor allem von dem Weg von der Idee bis in die Umsetzung, aber der Weg vorne dran, die richtigen Ideen zu finden, ist wahrscheinlich der fast noch schwierigere. Und da steckt schon viel drin, erstmal zu erkennen, wo hat man denn irgendwie solche Ideen, wie fügen die sich zusammen, was ist jetzt nur eine Einzelmeinung und was ist auch was, wo man wirklich auch eine Mehrheit hinter versammeln kann und das Thema dann auch wirklich nach vorne treiben kann.
Genau, lass uns mal 5 Minuten darauf verbringen, darüber zu reden, weil wenn ich jetzt ich stelle mir jetzt quasi in dieser großen Organisation, sitze ich irgendwo, das will ich nicht sagen, ich sitze irgendwo in der Ecke und bin unscheinbar, Gottes Willen, aber ich bin da einer von vielen. Und jetzt habe ich eine geniale Idee und ich bin der Meinung, okay, die Melanie muss das jetzt unbedingt hören. Und dann schicke ich eine E-Mail, was hier an deine E-Mail-Adresse und dann kriegst du da jeden Tag 1000 E-Mails mit neuen Ideen, oder gibt es da dann so eine Sammel-E-Mail-Adresse, wo ich dann jetzt schon weiß, das geht irgendwie unter, oder wie wird man Herr dieser irrsinnigen schieren Anzahl? Oder gibt es da dann, wird das dann strukturiert nach oben gereicht durch diverse Köpfe durch, oder?
Ja, da gibt's viele Ansätze und keiner ist der goldene Weg. Ja. Also wir haben tatsächlich ein Ideenmanagement, also ein eigenes Tool, bei dem jeder Mitarbeiter, der das möchte, Ideen aktiv platzieren kann, kann die beschreiben, was ist das Ziel davon, was glaube ich, was dadurch besser wird. Und dann reicht das wirklich über ein entsprechendes System ein und dann nimmt es seine Bahn, wird dann strukturiert bewertet und es gibt dann auch ein Feedback dazu. Das ist ein Weg.
Das andere dann hochvoten oder sowas dann, ne? Also.
Ja, tatsächlich, dort wird es dann durch eine Art, ja, nenn es mal Fachjury bewertet, ob das ein Thema ist, was wir weiterverfolgen können, und geht dann auch in die entsprechenden Bereiche rein. Das ist eine Möglichkeit. Ich glaube aber tatsächlich nicht, ohne jetzt Statistiken nennen zu können, dass das der Weg ist, über den die meisten Ideen generiert werden, die tatsächlich in die Praxis gehen. Ganz viel entsteht in Diskussionen. Man ist irgendwie bei einem Thema unterwegs, hat da gerade ein Problem, das wird in der Gruppe diskutiert und dabei entsteht eine Idee, wie man damit umgehen kann. Oder es gibt irgendwie viele Kundenfeedbacks und es zeichnet sich dann so im Laufe der Zeit ab, dass irgendwo Schwerpunkt ist, Dinge, die sich wiederholen, die immer wieder genannt werden. Und natürlich überlassen wir das nicht komplett dem Zufall, sondern wir schauen uns auch sehr gezielt Kundenstimmen an, die wir einsammeln, bewerten aus Beschwerden, die wir bekommen, raus, ob Themen häufiger vorkommen. Man muss aber auch aufpassen, dass man nicht immer nur beim Negativen ansetzt, weil nur Beschwerden analysieren führt dann auch dazu, dass man nur Ideen hat, um Probleme zu lösen, die da sind. Sondern wir wollen ja auch manchmal proaktiv irgendwas Neues tun. Da schauen wir uns auch teilweise ganz gezielt um, welche innovativen Branchen gibt's denn, welche Services bieten andere Unternehmen ihren Kunden, was gut funktioniert. Wir nehmen an Konferenzen teil, wir schauen in den Markt und was es dort für Neuerungen gibt. Also es ist wirklich ein super breites Feld. Das macht's herausfordernd, macht's aber auch spannend. Und was wichtig ist, und das ist auch letzten Endes dann wahrscheinlich die Herausforderung im Management, ist unter all diesen unterschiedlichen Dingen so die Quintessenz rauszuziehen und zu sagen, was ist denn jetzt wirklich so der gemeinsame Nenner? Ne? Wo haben wir ein Kundenproblem? Wo haben wir eine Akzeptanz im Vertrieb für eine Veränderung? Und wo haben wir gleichzeitig vielleicht auch was im Markt oder irgendwo draußen in ganz anderen Branchen, was wir uns abschauen können und wo wir besser werden können?
Wie, die eigene Idee ist ja immer die beste Idee, bekanntlich. Wie sorgt ihr dafür, dass ihr nicht immer eure eigenen Ideen nehmt?
Also ich beispielsweise versuche, so gut ich kann, wenn wir so in einem speziellen Feld unterwegs sind, weil wir wissen, da wollen wir was Neues machen, aber wir wissen noch nicht so was, mich erstmal relativ lange im Hintergrund zu halten und erstmal die Leute, die bestimmte Informationsquellen sich angeschaut haben, zuerst zu Wort kommen zu lassen, um mal anzuschauen, was die denn so an die Oberfläche bringen und nicht meine eigene Meinung dann so früh reinzubringen. In der Tat ist es aber ein spannendes Feld, wenn man Funktionen in der Organisation ändert. Also ich habe ja nicht als Vorstand angefangen in der Generali und in meinen Anfangsjahren konnte ich vielleicht auch mal eher einfach eine Idee, eine Diskussion einbringen, ohne dass sie dann schon so gesetzt erschien.
Ja, ja.
Mittlerweile stelle ich dann fest, sei mal lieber vorsichtig und achte dann schon sehr drauf, welche Ideen ich in welchem Kreis irgendwie kundtue, weil dann auch sehr schnell draus wird, ja, Melanie hat gesagt, also machen wir das jetzt so.
Das ist das, was sie auch auf der Liste hast. Wie sorgst du dafür, dass du da niemanden irgendwie mit neuen Ideen verwirrst? Also, dass du, indem du dich einfach selbst erstmal bedeckt hältst und quasi das Team diese Idee entwickeln lässt, klingt ja so pathetisch, aber ist wahrscheinlich so, oder?
Ja, es hängt auch sehr davon ab, in welchem Kreis man unterwegs ist. Ja. Ich bin ja zum Glück nicht allein auf der Welt, sondern habe ein enges Team von ganz vertrauten Kollegen und Mitgliedern im eigenen Bereich, mit denen ich jeden Tag zusammenarbeite. Und dort teile ich schon auch Ideen, die ich selbst habe oder die ich immer aufgeschnappt habe und einfach gerade so für mich reflektiere und überlege, ob das Potenzial hat, relativ früh, sodass wir dann schon früh überlegen, ja, macht das irgendwie Sinn, da weiterzudenken? Das nutze ich auch ganz gezielt und da führe ich auch das ein oder andere Vier-Augen-Gespräch, einfach um erste Reaktionen mal einzuholen. Wovon ich mich tatsächlich fernhalte, ist, mich schnell auf die Bühne zu stellen mit einer fixen Idee, die vielleicht noch nicht ausgereift ist, sondern da habe ich gelernt, erstmal reflektieren und sicher sein, dass man in die Richtung gehen will. Und dann auch in der Breite irgendwie zum ersten Mal so ein Thema platzieren.
Ja, genau, weil dann muss es ja auch sitzen. Also dann muss es zumindest, dann kriegst du es, wenn du es einmal aussprichst, kriegst du es ja so schnell nicht wieder zurück oder nicht so schnell angefangen. Das sieht man in der Politik jeden Tag.
Genau, also es ist schon sehr wichtig, sich klar zu machen, ne? Mit wem rede ich gerade und auch denen, mit denen man redet. Und das tue ich in meinem Team natürlich sehr klar, deutlich zu machen, ist das jetzt gerade eine Entscheidung oder ist das ein, ich habe was aufgeschnappt und das treibt mich gerade um. Was sagst du denn dazu? Und das differenziere ich schon sehr, sehr klar.
Wie entstehen denn solche Entschlüsse, irgendwas umzusetzen? Habt ihr da jetzt ein Board, wo ihr dann euch jeden Monat trefft und dann die besten Ideen sagt, boah, das machen wir jetzt heute? Oder wie? Ich meine, wahrscheinlich hängt es ja wieder von der Idee ab, ne? Aber und auch wo es herkommt. Wahrscheinlich kriegst du ja auch von außen mehr oder weniger Vorgaben, wo es lang gehen soll. Und dann ist es ja auch mehr oder weniger eine Idee, die ihr euch überlegen müsst, wie ihr sie umsetzt. Aber wie läuft sowas?
Kommt tatsächlich sehr auf das Thema an. Aber man kann vielleicht zwei Schwerpunkte setzen, um es zu vereinfachen. Das eine Thema, manchmal hat man ein Problem und braucht eine Lösung dafür. Dann ist schon relativ klar, auf welcher Dimension ist dieses Problem da, in welchem Kreis wird das diskutiert. Und dann legt man relativ früh Gedanken zusammen, wie könnten wir denn damit jetzt umgehen. Es gibt sicherlich auch Themen, die jetzt nicht irgendwie so problemgetrieben sind. Und das soll ja hoffentlich auch so sein. Ja. Dinge, bei denen man einfach was Kreatives mal ausprobieren möchte, bei denen sich vielleicht technologisch neue Möglichkeiten auftun, die man dann auch nutzen will. Und da haben wir verschiedene Prozesse, über die sowas stattfinden kann. Ich habe beispielsweise in meinem Vorstandsressort dann entsprechende Runden, wo wir Themen, die so auf dem Tisch sind, Gedanken, die man hat, mal diskutieren können. Wir haben teilweise Projekte, die sich mit einem relativ breiten Themenfokus beschäftigen, die zum Beispiel insgesamt das Ziel haben, dass wir die Situation im Kundenservice bis zu einem Zeitpunkt X deutlich verbessern wollen und das dann auch an bestimmten Kennzahlen festmachen und dann überlegen, was müsste man denn genau dazu tun. Also meine Erfahrung persönlich ist es, so Ideen zu sammeln, einfach nur ganz allgemein zum Thema, was könnten wir denn besser machen und dann versuchen, Entscheidungen zu treffen, ist relativ schwierig. Aber im Vorfeld strategisch Prioritäten festzulegen und zu sagen, dieses Jahr beispielsweise ist es unser Ziel, in bestimmten Bereichen einen höheren Grad von Digitalisierung zu erreichen oder wir wollen effizienter werden im Bereich XY und dann gezielt Ideen zu filtern, die darauf einzahlen. Dazu kann man dann ganz gut auch ja Gremien, Projekte und sowas nutzen und das in Strukturen bringen.
Das ist, damit sollte ja eh wahrscheinlich jede Veränderung starten. Nicht eine Idee sucht ein Problem, sondern es muss irgendwann erstmal ein Ziel geben, wo wir sagen, insgesamt im Markt glauben wir, dass wir neue Technologien nutzen können, um unsere Callcenter zu automatisieren und dadurch mehr, bessere, qualitativ hochwertige Gespräche zu führen etc. Und dann geht es darum, zu sagen, okay, wir wollen jetzt so und so viel Prozent dieses Typs an Anfrage automatisieren und dadurch vielleicht unsere Antwortzeiten reduzieren, um, weiß nicht was, also auf irgendeine kleine Anzahl reduzieren. Und jetzt lass mal gucken, welche Ideen haben wir in unserem großen Pool, greifen mal tief in die Schatztruhe rein und was kriegen wir da raus an Sachen, ne?
Genau das. Also, wovon ich immer abraten würde oder ich selbst nur schlechte Erfahrungen habe, ist jetzt einen Ideenprozess zu machen, nur um neue Ideen an die Oberfläche zu spülen. Ich halte es für super wichtig und da können wir uns auch als Management so nicht aus der Affäre ziehen, dass strategische Überlegungen, Prioritäten, Schwerpunkte, dass die vorher da sein müssen, um dann auch in die richtige Richtung zu denken und die richtigen Themen zu diskutieren. Und ich mache das mal an einem Beispiel fest aus
Ja.
der Vergangenheit. Wir haben uns früher mal in einem Team den Auftrag gesetzt, wir wollen den Net Promoter Score, das ist eine wichtige Kennzahl für uns, für die Messung der Kundenzufriedenheit, den wollen wir von 30 auf 50 bringen. So. Dann kann man total gezielt sagen, jetzt lass uns einmal reinschauen, was denn die Kritiker unseren Kunden zurückspielen, was sagen denn die begeisterten Kunden, ja, welche Dinge haben die denn positiv hervorgehoben und dann lässt sich auch ganz gezielt nach Ideen suchen, die man braucht, um so eine Differenz hinzubekommen. Und in dem Beispiel haben wir festgestellt, alles, was so marginale Änderungen sind, bei denen wir an kleinen Schräubchen drehen, wir machen es noch etwas besser und hier den Prozess vielleicht runter, bringt uns ein, zwei, drei Punkte weiter, aber es ist nie genug, um diesen großen Schritt zu gehen, um von 30 auf 50 in ein Beispiel zu kommen. Und deshalb war dort klar, wir müssen unseren Kundenservice fundamental ändern. Wir brauchen andere Rollen, wir müssen andere Arbeitsweisen einsetzen, wir müssen dafür sorgen, dass Kunden viel häufiger, wenn sie sich bei uns melden, sofort fallabschließend auch behandelt werden können und serviciert werden können. Und dann entstand sukzessive, was wir denn machen müssen, um wirklich diesen großen Schritt zu gehen.
Das heißt, aber diese Ideen, die waren jetzt in diesem NPS-Feedback nicht drin. Vielleicht müssen wir kurz mal NPS erklären. Du kriegst ja quasi dann eine
Na klar.
Frage am Ende, wahrscheinlich einer Behandlung ist ein falscher Begriff, aber falls ihr Interaktion mit eurem Support hattet, da kriege ich dann eine SMS oder was auch immer. Sie hatten gestern Support, Kontakt mit uns. Wie waren sie? Und dann, wie sehr würden sie uns weiterempfehlen? 1 bis 9 oder 0 bis 10 oder was, ich weiß gar nicht mehr auswendig, was es ist. Je nachdem. Und danach,
Genau.
das ist ja das Entscheidende. Was die Frage mit Freitext, was können wir tun, um damit sie uns mit empfehlen würden? Und dann kannst du eintragen, ja, wenn ihr jetzt noch nett gewesen wärt am Telefon, dann hätte ich euch weiterempfohlen. Und so kriegst du quasi die Informationen, die du brauchst, um zu verstehen, wie du besser sein kannst. Aber das hat jetzt nicht gereicht bei euch. Das heißt, das war quasi dieses Inkrementelle, aber dieses Disruptive, das stand nicht in diesem NPS-Feedback drin, richtig?
Ja, in dem Feedback steht eben oft nur drin, was nicht funktioniert hat. Es steht aber nicht drin, wie es fundamental hätte anders sein können. Denn der Kunde bewertet ja nur, was er erlebt hat. Bleiben wir aber bei dem Beispiel, wenn viele Kunden rückmelden, ich wurde im Nachgang, musste ich nochmal zurückgerufen werden. Oder der Kollege am Telefon konnte mir nicht helfen und dann wurde ein Rückruf vereinbart und der ist vielleicht auch nicht zur richtigen Zeit erfolgt. So, dann weiß man, wir können unseren Rückrufservice verbessern und können sicherstellen, dass beim nächsten Mal der Rückruf schneller gemacht wird und zur richtigen Zeit. Kann sich natürlich auch Gedanken drüber machen, warum musste da denn jetzt überhaupt jemand zurückrufen? Und wie kriegen wir das denn schon vorne so organisiert, dass in dem Fall der Kunde direkt bei einem Kollegen landet, der ihm die Frage beantworten kann? Und das ist das, worum es dann
Transferleistung.
oft geht. Genau. Eben ist zu sagen, löst nicht das auf der Hand liegende Problem, nämlich den verlässlicheren Rückrufservice, sondern schau doch mal, ob es sich nicht umorganisieren lässt, sodass man dann bloß den Rückruf gar nicht braucht. Und dann ist es für uns weniger Aufwand, für den Kunden das viel bessere Erlebnis. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es für tausend andere Kunden dann auch besser funktioniert, ist viel größer, als wenn wir nur das Timing optimieren.
Ja, alle beschweren sich, dass die Feuerwehr zu spät da war, aber besser wäre es, wenn es gar nicht erst gebrannt hätte. Ja,
Genau.
verstanden. Was hältst du von diesen Ideenwettbewerben? Wir haben ja auch schon mal ein paar Podcasts hier gemacht zu Ideenwettbewerben und ich habe das Gefühl, dass diese Ideenwettbewerbe, und jetzt will ich jetzt nicht, dass sie suggerieren schon die Antwort, aber mein Eindruck war, dass oft Ideenwettbewerbe auch so eine Art Mitarbeiter-Entertainment-Programm war und die Ideen nur bedingt relevant waren am Ende. Jetzt kannst du gerne trotzdem sagen, dass du sie gut findest, aber du hast, zumindest habe ich den Eindruck gehabt, dass du gerade ein bisschen kritisch dem gegenüber warst, oder habe ich das falsch verstanden?
Ideenwettbewerbe als solche finde ich gut. Sie haben aber meistens einen Konstruktionsfehler
Ja,
und der
genau.
ist ziemlich nah an dem, was wir gerade schon gestreift haben. Ideenwettbewerbe sollen ja dazu dienen, irgendwie Anreize zu bringen, um seine Idee noch laut auszusprechen. Das finde ich erstmal sehr gut, weil auch wenn eine Organisation noch so offen ist, wir erfahren als Entscheider nicht von allen Ideen, die da sind und es tut gut, ab und an das Ganze an die Oberfläche zu holen und die Mitarbeiter auch zu animieren, dass sie uns die Ideen nennen. Daher erstmal Haken dran, die Idee eines Ideenwettbewerbs ist durchaus sinnvoll. In der Praxis ist es aber so, und zumindest habe ich das so erlebt, dass das, was dann eingesammelt wird, so breit ist, dass in der Umsetzung kaum Chancen bestehen, richtig klar zu priorisieren, das Ganze noch in einer geordneten Strategie unterzubringen und in den Schwerpunkten, die das Unternehmen aktuell hat, und nicht jede Menge Mitarbeiter zu frustrieren, deren Ideen dann nicht umgesetzt werden.
Genau.
Und deshalb ist es ganz häufig so, dass am Ende mehr Frust entsteht als Begeisterung, weil von den 100 guten Ideen vielleicht 5 umgesetzt werden, sich aber die Organisation in Summe nicht über die 5 guten umgesetzten Ideen freut, sondern 95 Leute gefrustet sind, weil ihre Idee gut war, gut bewertet wurde, aber nie realisiert worden ist.
Das ist genau der Punkt. Du brauchst eigentlich ein Ziel und einen engeren Zielkorridor, als die meisten glauben, für diesen Ideenwettbewerb. Denn aus Sicht des Mitarbeiters ist es ja wahrscheinlich so, bevor da jemand eine Idee einreicht, bespricht das erstmal mit seinen Kollegen. Glaubst du, dass es sinnvoll ist oder ist total, mache ich mich da lächerlich, wenn ich das mache? Das ist ja ein Da exponieren sich ja auch die Leute, die es jetzt nicht unbedingt gewohnt sind, das jeden Tag zu tun. Und dann besprechen sie das und alle sagen so, oh ja, coole Idee und mega und hätte ich auch gern gehabt. Und dann reichen sie es ein, tolle Idee, kriegen auch noch einen Handschlag oder sowas dafür. Aber es wird nicht umgesetzt, weil es halt einfach eben eine Idee sucht Problem und das Problem ist eben nicht so da oder nicht so drängend, dass es jetzt wert wäre, sie umzusetzen. Und wenn es ein bisschen enger wäre, der Korridor, würde es vielleicht weniger Fragen geben, weniger Ideen geben, aber diese werden dann vielleicht ein bisschen zielgerichteter und ein bisschen fokussierter und ein bisschen konkreter, oder?
Genau, das sehe ich ganz ähnlich. Also das fokussiertere und vorher schon etwas eingrenzendes Themas erzeugt weniger Frust. Und was auch oft schief geht, ist dann das Feedback im Nachgang. Denn Ideen, die gut sind und die realisiert werden sollen, werden ja nicht unbedingt immer alle im nächsten Monat realisiert und auch nicht isoliert. Manchmal fließt es vielleicht in die nächste Überarbeitung eines Produkts ein. Oder wenn ein Prozess automatisiert wird, dann nimmt man nochmal Gedanken, die es da von Ideenwettbewerben gab und baut es dort mit ein. Oft ist es aber so, dass die Mitarbeiter, die das mal eingebracht haben, gar nicht mehr erfahren, dass ihre Idee dort eingeflossen ist, vielleicht weiterentwickelt wurde, kombiniert wurde mit anderen Dingen, die da waren. Und das halte ich auch für immens wichtig, dass man selbst wenn Zeitversatz da ist, wirklich geordnet zurückspielt und sagt, hey, das ist daraus geworden. Das schafft man nicht, wenn 1000 Ideen bewertet werden, sondern bei wenigen in einem geordneten Prozess, dann ist es auch noch möglich, die Leute wirklich einzubeziehen, die Ideen aufgebracht haben und die da miterleben zu lassen, was daraus wird.
Ja, was viele nicht wissen, ist, dass jede Idee, die eingebracht wird, ja etwas verändert, indem der es liest. Nämlich mindestens, dass der eine Idee im Kopf hatte. Und entweder hat er vor 4 Wochen schon mal was Ähnliches und hat es wieder vergessen und es hat wieder daran erinnert. Und dann kommt, oder es kommt 4 Wochen später was Gleiches. Und das ist halt ein Tropfen auf den Stein, der ihn nach und nach aushöhlt. Und auch wenn sie nicht direkt umgesetzt wird, tut sie ja schon etwas mit dem, der sie liest und hat einen Einfluss. Also eigentlich hat jede Idee, die man da einbringt, einen Einfluss, auch den man nicht direkt merkt und wo man nicht ganz sicher ist, ob es wirklich was gebracht hat.
Ja, auch jede Entscheidung, die wir zu Prioritäten treffen, Umsetzungsentscheidungen zu Themen, die sind immer beeinflusst durch ganz viel, was in den letzten Wochen, Monaten passiert ist. Und ich kann auch nicht immer sagen, wenn ich mich für ein Thema ausspreche oder Prioritäten festlegen muss, ob ich alle Grundlagen dieser Entscheidung noch komplett im Bewusstsein habe. Wahrscheinlich ist ganz vieles auch unterbewusst, so dieses berühmte Bauchgefühl, was sich einfach geprägt hat durch Rückmeldungen, die man gelesen hat, durch Beispiele, die mal aufgetaucht sind. Und deshalb spielt das schon eine große Rolle und ist es auch sehr, sehr hilfreich, auch zum Beispiel viele Feedbacks zu lesen, weil es bleibt immer was hängen, auch wenn nicht immer so eindeutig ist, diese Entscheidung habe ich jetzt getroffen, weil ich vor 3 Monaten folgendes Feedback bekommen habe.
Ja. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt habt ihr eine Idee, eine tolle Idee. Habt ihr jetzt gesagt, boah, das müssen wir irgendwie machen. Wie geht's jetzt in die Praxis? Also, vielleicht müssen wir das an einem konkreten Beispiel machen. Ich weiß nicht, ob du eins hast im Kopf, aber je konkreter wir es machen, desto eher kannst du jemand nachvollziehen. Du gehst jetzt hin und sagst allen, was sie machen sollen? Wahrscheinlich nicht. Was machst du stattdessen?
Das wäre manchmal so einfach.
Das wäre cool, ne? Das ist auch mit meinen Kindern. Wenn ich denen einfach, die einfach machen würden, was ich sage, wäre die Welt für uns alle einfacher. Aber, weiß nicht. Irgendwie geht's nicht.
Die Themen haben wir relativ selten. Also als Ingenieurin, und das bin ich mal ursprünglich in meiner Laufbahn, kann ich dem vieles abgewinnen. So in der Technik geht es wahrscheinlich noch am ehesten, zu sagen, lass uns das einmal anschauen. Und so ist der automatisierte Prozess. Und wenn wir den ändern wollen, dann bauen wir das eben um und machen das ab morgen anders. Da, wo wir rein über IT und über automatisierte Abläufe sprechen, geht es manchmal sogar. Das ist leider relativ selten der Fall oder vielleicht auch zum Glück, weil wir haben ja in all dem, was wir machen, sehr viele Menschen an Bord und das ist auch gut so. Und die Illusion, dass man dann irgendwie morgens aufsteht als Manager und sagt, hey, morgen machen wir das alles anders und dann tun auch alle was anderes, die ist dann auch ein bisschen kurz gesprungen. Ich versuche mal an dem Beispiel, das erstmal die Herausforderung vielleicht festzumachen, ja, und dann gehe ich auch mal noch auf ein, zwei Dinge aus der Historie ein oder aus ganz konkreten Erfahrungen. Nehmen wir mal das Beispiel vom Schadenprozess in Kfz. Also jeder hat ja schon mal einen Schaden an seinem Fahrzeug gehabt. Und natürlich kann ich mir im Management jetzt überlegen, ich möchte, dass ab morgen alle diese Schäden digital gemeldet werden und dass wir jetzt vielleicht auch mit einem veränderten Prozess mit den Kfz-Werkstätten zusammenarbeiten. Die Regularien sind jetzt andere und wir ändern dort die ganze Zusammenarbeit.
Bevor du weiteres, wir müssen kurz klären, das ist ein Prozess, der ist hochkomplex, weil du halt eine große Vielzahl von Schäden haben kannst. Der ist insofern auch hochkomplex, als dass du ein gewisses Fachwissen brauchst, um einzuschätzen, ob und wie und für welchen Preis du diesen Schaden beheben kannst. Und dann gleichzeitig ist es aber ein absoluter Massenprozess, weil du halt irrsinnig viele davon hast. Und leider darfst du gar nicht so viel Zeit darauf verwenden. Du musst also eigentlich möglichst so schnell wie möglich und so günstig wie möglich arbeiten. Also diese Komplexität, möglichst schnell und günstig abzuarbeiten, das ist die gesamte Herausforderung, um diese gesamte Industrie aufgebaut. Und das ist eigentlich das, worüber wir reden. Aber erzähl weiter.
Trifft in dem Fall sehr gut. Und wenn ich jetzt hier entscheiden würde, ich möchte, dass das morgen früh anders läuft, dann kommen die ganzen Herausforderungen ganz schnell an die Oberfläche. Weil ich kann mir ja wünschen, dass das alles digital läuft. Es ändert aber nichts dran, dass morgen das Telefon klingelt und Menschen telefonisch ihren Schaden melden wollen. Und schon ist die Theorie irgendwie vorbei, dass ich das gerne irgendwie digital hätte.
Dann kannst du zwingen dazu einfach. Da gehst du aber nicht ans Telefon. Also ich meine, das machen ja wirklich viele. Das ist ja genau eben dieses Thema, dass viele im Kfz-Schaden insbesondere sagen, kannst halt nur online melden, Pech. Und dann musst du es halt online machen. Das ist natürlich die Frage, ob die Kunden danach glücklich sind. Wenn du so einen günstigen Versicherer hast, dann vielleicht. Wenn du sagst, du bist ein Premium-Versicherer, eher nicht, oder?
Ist genau das. Also da kommt dann auch wieder das ins Spiel, wofür man beim Kunden steht. Und das ist eben bei uns ganz klar, dass wir für einen sehr guten Service stehen. Und wenn der Kunde das nicht als guter Service empfindet, dann hilft es nicht, wenn das bei uns jetzt irgendwie eine fixe Idee ist, dass es morgen anders funktioniert. Wenn, müssen wir uns Gedanken machen, was ist denn der Vorteil, den auch der Kunde davon hat? Was ist der Vorteil im Vertrieb? Wie können wir denn den Prozess so gestalten, dass das auch für denjenigen, der den Schaden melden möchte, einfacher ist? Also das ist ein Beispiel, wo wir mit Top-Down entscheiden, ist alles irgendwie nett. Aber wenn wir das nicht so ausgestalten, dass das auch dem Spaß macht, der das am Ende nutzen soll, dann werden wir keinen Schritt weiterkommen. Entweder ist die Kundenwahrnehmung schlecht oder es wird einfach nicht gemacht. Und das Gleiche gilt bei allem, was danach passiert. Natürlich kann ich ein paar hundert Schadenmitarbeitern erzählen, wir haben ab morgen früh andere Regularien.
Aber auch das ist schon schwierig. Das sind ja viele Leute und die musst du erstmal einen Raum kriegen und dann sicherstellen, dass alle das gleiche Verständnis haben. Das ist ja auch schon also nicht ganz so einfach. Aber
genau.
Erzähl weiter.
Also auch wenn ich das wollte, ne, und würde da morgen früh alles ganz anders entscheiden wollen, ich muss ein paar hundert Menschen erreichen und die müssen nachher irgendwie Dinge, die sie über Jahre gelernt haben, anders machen.
Plus die es in dem Moment mitkriegen, sind manche davon sind im ganz anderen Kopf, weil gerade irgendwie ihr Kind zu Hause krank ist oder weiß nicht, was sie mit einem Partner Schwierigkeiten haben und so. Und sind gar nicht aufnahmefähig für diesen Input, der nervt jetzt einfach nur noch zusätzlich. Also bei 100 Leuten oder Hunderten von Leuten kommt das sicherlich vor, dass ein paar davon in einem anderen Mindset sind.
Klar, und jeder von uns hat auch schon mal in Themen, in denen er arbeitet, Schulungen gemacht oder irgendwas Neues erfahren. Ändert man dadurch sein Verhalten am nächsten Morgen? Das ist ja auch nicht der Fall. Man hat ja Dinge einstudiert und geübt und über die Jahre sich angewöhnt, die man nicht von heute auf morgen plötzlich ganz anders macht, nur weil jemand gesagt hat, hey, wir ändern das jetzt. Also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, top-down entscheiden ist immer irgendwie fürs Management eine nette Idee, funktioniert in der Praxis aus meiner Sicht aber überhaupt nicht. Und die Frage ist ja, du willst ja wissen, wie es funktioniert, nicht wie es nicht funktioniert.
Oder wie habt ihr es gemacht konkret in dem Fall, ja?
Ja, also das Erste ist schon mal, dass wenn Ideen da sind, dass irgendwas anders funktionieren soll als vorher, dass wir relativ schnell rausfinden müssen, was muss ich denn dann alles ändern? Bleiben wir mal bei dem Beispiel in Schaden. Wenn wir wollen, dass mehr digital an Schäden irgendwie erfasst wird, da ist erstmal die Frage, wer macht das überhaupt? In
was
welcher
bedeutet
Situation?
Das was genau, bedeutet was das eigentlich, dass es digital ist? Wann ist es denn digital?
Genau. In welcher Situation ist denn die Person eigentlich gerade, die das macht? Ja, habe ich mein Handy in der Hand, sitze ich zu Hause am PC? Das sind alles irgendwie relevante Dinge. Warum ist es denn vielleicht einfacher, heute zum Hörer zu greifen und es direkt zu melden, statt es ins System einzugeben? Und was hat denn derjenige davon, der jetzt irgendwas ändert, wenn wir das morgen im Prozess so leben? Also das sind ganz, ganz viele Dinge, die erstmal beantwortet werden müssen. Was sind die Vorteile für wen, es anders zu machen? Und wenn der Vorteil nur auf der Seite des Versicherers liegt, dann wird sich da auch überhaupt nichts dran ändern, sondern der Vorteil dessen, was anders zu machen, muss schon im Vertrieb liegen, muss beim Kunden liegen, muss bei denen liegen, die es tatsächlich machen sollen. Und wenn dann zum Beispiel die Antwort ist, wenn ich das digital einreiche, dann geht's wirklich schneller, weil die automatisierte Verarbeitung läuft, weil bestimmte Dinge direkt ausgezahlt werden, ohne dass überhaupt jemand nochmal draufschaut. Und deshalb habe ich in bestimmten Situationen vielleicht in 5 Minuten mein Geld. Dann ist das Vorteil, den auch wirklich jeder verstehen kann. Der Kunde interessiert sich aber nicht dafür, was für uns einfacher ist, sondern am Ende des Tages, was für ihn schneller geht und was für ihn eben auch das bessere Erlebnis ist. Und das ist ganz wichtig. Deshalb, wie machen wir das? Wir machen uns sehr frühzeitig Gedanken darüber, wie sehen sogenannte Customer Journeys aus? Also was ist wirklich die Situation, das Erleben des Kunden? Wir spielen komplett aus der Kundenperspektive durch, in welcher Situation, mit welchem Gerät ist der Kunde in welchem Schritt unterwegs? Welche Rolle spielt der Vertrieb? Gibt es da eine aktive Beteiligung? Wenn ja, wie sieht die aus? Um uns dann dort reinzudenken, sagen, wo in diesem Prozess können wir denn jetzt einsteigen, um tatsächlich das zu verändern, wo wir gerne hinwollen. Und um dann den Mehrwert zu bieten, den derjenige in dem Moment auch nachvollziehen kann.
Aber diese Nachforschung, das ist ja dann, also ihr habt euch entschieden, dass das nicht umsetzen wollt, sondern dass ihr das wahrscheinlich näher beleuchten wollt, dieses Thema. Was bedeutet das? Also es gibt so eine Analysephase, nenne ich es jetzt. Und dann, wie läuft es ab? Dann gibt es da ein spezielles Stabsteam, das sich dann jetzt damit beschäftigt, weil es gerade eine andere Aufgabe abgearbeitet hat. Das ist ja dann ein Projekt, das ist ja dann irgendwann vorbei hoffentlich. Und dann, wie sitzen die alle mit dem Handy zusammen und sagen, ah, jetzt läuft das so ab und da, oder wie? In diesem Fall, ich weiß nicht, ob es jetzt ein reales Beispiel war, aber jetzt in diesem Beispiel, wie viele Leute sitzen da zusammen und machen das, diese Analyse? Wie muss ich mir vorstellen? Das ist da, will ich hinaus plastisch vorstellen.
Also viele Menschen machen es nicht besser, sondern die Teams, die sich damit auseinandersetzen, brauchen verschiedene Blickwinkel. Die Teamgröße sollte aber auch so sein, dass sie sich wirklich zusammentun können und in einem sehr kleinen Rahmen in einem Workshop vor einem Flipchart oder mit einem Whiteboard überlegen können, wie das aussieht. Das heißt, wir reden da eher über 3, 4, 5 Menschen, die aus unterschiedlichen Sichtweisen diskutieren und die das dann aufmalen und ausgestalten. In anderen Fällen kann dieses Überlegen, was passieren muss, viel breiter sein. Dann brauchen wir vielleicht auch größere Teams. Ich nehme mal ein ganz anderes Beispiel. Wir haben vor Jahren mal vorgehabt, die ganze Aufstellung im Kundenservice in einem bestimmten Bereich so zu verändern, dass die Kundenzufriedenheit steigt. Das Beispiel NPS von 30 auf 50, das ich vorhin gebracht habe. Dabei haben wir festgestellt, wenn wir das wirklich erreichen wollen, müssen wir ganz viel anders machen. Wir müssen spartenübergreifend Mitarbeiter ausbilden. Also sowohl, dass die sowohl Lebensversicherungsfragen als auch Fragen aus der Kfz-Versicherung beantworten können, weil wir beim Anruf des Kunden oft noch nicht wissen, worum es geht. Wir haben gesehen, dass wir vermeiden müssen, dass viel weitergegeben wird, sondern wir müssen sicherstellen, dass die Mitarbeiter in den meisten Fällen die Antwort direkt parat haben. Wir haben auch gesehen, dass wir unsere Systemlandschaft ganz anders aufbauen müssen, weil die das gar nicht unterstützt, diese Arbeitsweise, sondern alles sehr arbeitsteilig organisiert ist für viele Menschen, die immer einen Arbeitsschritt machen. Und wenn man sowas dann grundlegend angehen möchte, dann kann man sehr viel am Reißbrett tun. Haben wir in dem Fall aber nicht getan, sondern wir sind hingegangen und auch ganz bewusst und haben gesagt, wir nehmen uns jetzt maximal 4 Wochen Zeit, um grob zu durchdenken, in welche Richtung das geht. Und dann schicken wir wirklich Teams los, die das ausprobieren. Das heißt, in dem Beispiel haben wir einfach ein Team gebildet und haben gesagt, diese Mitarbeiter, die in dieses Team reingehen, die bringen eigentlich von ihrer Qualifizierung her alles mit, um all diese Themen zu lösen. Nur jeder natürlich nur seinen Teil. Was die jetzt brauchen an IT-Unterstützung, an Prozessen von uns, an Weiterbildung, das wissen wir nicht, das legen wir gar nicht vorher fest, sondern die starten wirklich montags morgens, haben den neuen Auftrag und haben eine Vision vor Augen, wie das in Zukunft funktionieren soll und dass ihr Auftrag ist, wirklich den Kunden rundum zu servicieren, der sich meldet, um sein Problem zu lösen. Und die melden uns zurück. Uns heißt dann dem Projektteam, das aus dem Stab die Organisation drumherum macht, was fehlt uns, was brauchen wir, welche Probleme sind wir gestoßen? Und so haben wir uns dann Schritt für Schritt genähert. Und in dem Beispiel sind wir mit 20 Mitarbeitern, also normale Teamgröße, gestartet, und haben immer 14-Tage-Rhythmus definiert und haben gesagt, die nächsten 14 Tage beschäftigen wir uns im Wesentlichen mit all dem, was rund um den Antragsprozess passiert. Und ihr meldet uns all das zurück, was euch dabei fehlt. Dann haben wir Schulungen organisiert, haben kleine Änderungen in den IT-Systemen gemacht. Und dann haben sie uns in der nächsten Etappe zurückgemeldet. Was ist denn jetzt bei unserem neuen Sprint, wie wir es genannt haben, rausgekommen? Was haben wir denn da für Erkenntnisse gewonnen? Und haben dadurch dann schrittweise erarbeitet, was ist denn notwendig, um das grobe Bild und die Vision, mit der wir losgelaufen sind, umzusetzen.
Und da habe ich ein paar Gedanken im Kopf. Erstens, habt ihr das selbst, diesen ganzen Prozess, habt ihr euch das selbst ausgedacht oder habt ihr da externe Leute mit dazu genommen und habt ihr das auch selbst, also inwiefern habt ihr das extern begleiten lassen oder wie viel ist notwendig? Kann auch sein, dass ihr das voll in-house alles habt oder sag mal zwei Sätze dazu und dann geht's weiter.
Gerne. In dem Beispiel haben wir das tatsächlich komplett in-house gemacht und ich halte davon bei Veränderungsprozessen noch relativ viel. Also gerade wenn es darum geht, von der Theorie, was wir umsetzen wollen, in die Praxis zu kommen, setzen wir in vielen Fällen auf interne Ressourcen, insbesondere wenn es um Prozessgestaltung, um Organisationsthemen geht. Wir haben uns in dem Beispiel in der Methodik vielem bedient, was es draußen in der Welt gab. Also wir haben uns beispielsweise vieles abgeschaut vom agilen IT-Projektmanagement, was nach und nach aus der IT kommend ja auch mehr in andere Fachbereiche übergeht. Also wir haben uns in der Vorgehensweise, in der Methodik, welche Systeme kann man auch nutzen, um die Rückmeldungen zu erfassen beispielsweise? Da haben wir uns viel auch von außen bedient. Da hatten wir auch Coaches von externen mit dabei, die uns unterstützt haben. In der Sache selbst, wie wollen wir das jetzt für uns gestalten inhaltlich, das haben wir dann mit eigenen Leuten gemacht.
Ja, das macht, also genau, das heißt, die letzte Entscheidung, wie macht man es, habt ihr selbst gemacht, aber genau eben eine Marktübersicht zu bekommen. Okay, welche Technologien habe ich eigentlich, was kann ich hier einsetzen, um dieses Problem zu lösen? Wie lösen das andere? Was sind Marktstandards? Das ist quasi Wissen, dass man sich dazu kaufen kann und was ja auch Sinn macht, weil das hast du eher, wenn du vielfältig im Markt unterwegs bist und weniger, wenn du bei einem Unternehmen bist, richtig?
Absolut. Und die Frage, die für mich ganz vorne steht, ist immer, ist das ein Kernthema des Versicherungsgeschäfts oder nicht? Wir sind nicht das Unternehmen, das die beste Telefoniesteuerung am Markt kann. Wir sind auch bestimmt nicht das Unternehmen, das die innovativsten Change-Management-Methoden hervorbringt. Wir sind hoffentlich und recht sicher das Unternehmen, das die besten Versicherungslösungen anbietet. So, das ist was man sich immer wieder klar machen muss. Und ich glaube, das entlastet einen auch ein wenig von diesem Druck, jetzt irgendwie alles mit eigenen Skills und eigenem Know-how bis ins letzte Detail machen zu können. Und ist ein ganz wichtiger Fokus auf das, was können wir richtig gut. Und an welcher Stelle müssen wir auch rein, weil wir beispielsweise am besten entscheiden können, wie die Dinge fachlich ablaufen müssen, wo wir im Versicherungsprozess an einer Schraube drehen können, um das besser zu machen. Aber wie man beispielsweise im Change Management am besten umgeht, um das Ganze in die Breite zu bringen, wie man Qualifizierungskonzepte bestmöglich aufsetzt, da gibt es natürlich auch außerhalb der Versicherungsbranche ganz viele Menschen, die sich damit beschäftigen und da halte ich extrem viel davon, dieses Know-how auch mit an Bord zu nehmen. Entweder über Beratung, aber man kann ja noch altmodisch ab und zu mal in Bücher schauen. Man kann Podcasts hören. Es gibt viele Möglichkeiten, sich da Input zu holen. Und das ist auch super wichtig. Sonst verbrennen wir nur unnötig Zeit.
Ja. Wie habt ihr denn das, du hast gesagt, am Tag 1 haben die angefangen und ihren neuen Job gemacht. Wie habt ihr das denn organisiert? Das heißt, die haben jetzt plötzlich alle Arten von Telefonanrufen reingeroutet bekommen, also sowohl Leben als auch Sach, oder dann wären sie ja völlig überfordert gewesen am ersten Tag oder wie habt ihr das operativ umgesetzt, diese neuen Prozesse da?
Wir haben tatsächlich von Beginn an echte Geschäftsvorfälle. In den ersten Tagen waren es E-Mail in erster Linie, weil man die eben besser auch mal zur Seite legen kann, wenn man sich nicht so gut auskennt oder noch nicht genau weiß, was man damit machen möchte. Wir haben ganz reale Stichproben von Geschäftsvorfällen genommen, haben die dieses Team gegeben, haben natürlich geschaut, was können wir schon vorselektieren, weil wir wussten ja auch, welcher Mitarbeiter welche Skills hat, aber das Team hat wirklich in sich organisiert. Die haben vorher abgesprochen, wer kann was am besten, wer bringt welche Skills ein, wer ist vielleicht schon spartenübergreifend unterwegs, wer möchte sich irgendwie einem Thema nähern und hat schon mal theoretisch was dazu gelernt, aber vielleicht noch nicht so viel Praxis und wer hat wo noch Lücken. Und dann haben wir wirklich Geschäftsvorfälle da reingegeben und das Team hat sich Aufgaben verteilt und überlegt, wer packt wo jetzt am besten an. Dann haben die natürlich erkannt, uns fehlt zum Beispiel ein bestimmter Skill komplett oder Wir sehen ganz häufig, stoßen wir drauf, dass wir Dinge nur so halb bearbeiten können und dann müssen wir doch nochmal jemanden an Land ziehen und dazu fragen, wie ich den zweiten Teil bearbeite. Und daraus haben wir dann die Qualifizierungsbedarfe abgeleitet. Und das Team hat uns zurückgespielt, gesagt, wenn wir fallabschließend arbeiten wollen, jetzt an dem Beispiel in diesen E-Mails, dann bräuchten zum Beispiel diejenigen, die sich mit Kfz gut auskennen, auch noch mehr Informationen zu anderen Produkten im Kompositbereich oder denen fehlt es irgendwie an Informationen rund um Inkasso oder die können bestimmte Systeme nicht bedienen. Und dann haben wir das im nächsten Schritt bedient. Und sowas wie asynchrone Kanäle mit E-Mails ist natürlich einfacher, dann kann man vieles schon mal lernen. Und dann sind wir erst schrittweise zum synchronen Telefoniekanal übergegangen.
Das bedeutet, ihr seid, oder euer Ziel war es ja, dass ich mal richtig verstehe, euer Ziel war es ja, diese Spartentrennung ein bisschen aufzuheben und quasi alles in einen Topf zu werfen. Wahrscheinlich nicht ganz so, aber ein bisschen. Und weil ich das ist ja die dann das Ergebnis. Ich habe mich gerade über KPIs nachgedacht, da habe ich gerade überlegt, wie kann man den Erfolg messen? Aber in dem Moment, in dem du quasi alles in diesen Topf reinwerfen kannst, dann wäre das ja schon ein Erfolg. Und weil ja das Problem oder beziehungsweise die Lösungshypothese war, wenn ich das mache, dann kann ich jeden Kunden bestmöglich bedienen. Denn, nochmal zurück 10 Minuten, da hast du nämlich gesagt, dass ihr, bevor jemand anruft, gar nicht wisst, was der für einen Fall gerade hat, ne? Weil ihr nicht so ein, wahrscheinlich glücklicherweise, also, wenn Sie jetzt einen Kfz-Schaden melden, drücken Sie die 1, sonst drücken Sie 2, 3 und so, ne? Also, so hängt das zusammen, oder?
Genau, also wenn man es in Kennzahlen ausdrücken wollte, dann kann man natürlich über sowas immer wie Fallabschluss im Erstkontakt und sowas reden. Man muss sich in so einem Prozess früh Gedanken machen, welche Kennzahlen eignen sich. Das ist in unserem Beispiel, das wir gerade behandeln, sicherlich die Kundenzufriedenheit in der Konsequenz, die man ja auch messen kann, kann auch ganz gezielt die Kunden befragen, die in einem neuen Prozess waren. Zum anderen aber auch greifbare Kennzahlen oder welche, die wir schneller auch intern messen können, nämlich wie hoch sind denn die Abschlussraten, ja, wie viele Rückruftickets muss man denn vereinbaren, wie lange oder wie oft werden E-Mails weitergeleitet, bevor sie wirklich jemand bearbeiten kann. Das sieht man glücklicherweise in einem IT-System ja recht gut und kann man auch relativ schnell greifen, ob das besser funktioniert. Und damit ist es oftmals, wenn man sich ein paar Gedanken macht, was sind denn Frühindikatoren, an denen man festmachen kann, ob das Prinzip greift. Und dann am Ende nochmal überlegt, wie kann ich mir dann ein echtes Feedback von Kunden und Vertrieb einholen, wird das auch rund und meiner Meinung nach auch oft relativ schnell erkennbar, ja, ob man einen Schritt nach vorne macht oder nicht.
Wie lange lief diese Testphase mit diesem Team dann? Ein halbes Jahr oder?
Ziemlich genau. Also in dem Beispiel haben wir etwa 6 Monate probiert, getestet, weiterentwickelt, bis wir uns entschieden haben, ja, wir gehen in den Rollout, wir machen das in der Breite und werden auch die Organisation ganz umstellen. In anderen Bereichen, das ist jetzt nur ein Beispiel, das ich mal rausgegriffen habe aus meiner Historie, wo wir organisatorische Dinge verändert haben oder Zuständigkeiten in Teams, sind dann Testphasen auch sehr viel kürzer, dass wir beispielsweise nur mal temporär die Zusammenarbeit zwischen Teams verändert haben, gesagt, wir bauen mal ein virtuelles Team, das irgendwie stärker zusammenarbeitet und wenn wir feststellen, das funktioniert besser als vorher, dann lass uns den nächsten Schritt gehen, das organisatorisch zu tun, dann kann das auch mal nach 2, 3 Monaten schon zu sein.
So, und habt ihr Rollout gemacht und das war Piece of Cake. Dann das lief ja, ne? Also ihr habt ja einmal gemacht und jetzt lief es dann, oder nicht?
Nee, das tut's in Veränderungsprozessen grundsätzlich nicht. Egal, wo wir da sind. Also ob wir jetzt bei dem Beispiel der Organisation bleiben oder auch wenn es beispielsweise darum geht, neues Produkt einzuführen oder neue Prozesse, irgendwie IT-System. Ich durfte es noch nicht erleben in meinen letzten 12 Jahren Berufserfahrung sozusagen in der Praxis, dass das alles so funktioniert hat, wie das vorher in Tests oder im kleinen Rahmen war. Darf man sich absolut nichts vormachen und das ist wahrscheinlich für mich auch das wichtigste Learning, das ich hatte, Veränderungsprozesse mal anzupacken. Das kann sich noch so gut anfühlen nach der ersten Testphase und Pilotierung. Richtig hart wird es erst dann, wenn es in die Breite geht.
Weil das ja mehr Stimmen, die plötzlich meckern können, ne?
Ja.
Und mehr Fälle.
Jede Menge Gründe. Also zum einen hat man natürlich in Testphasen immer die Pioniere drin. Also
die sind sowieso aufgeschlossen, die freuen sich drauf, die haben Lust drauf, die wollen das, cool.
Die haben Lust drauf, die wollen irgendwie was ausprobieren. Und wir picken ja für Pilot, egal was wir testen, nicht einfach irgendwie wild Leute aus der Organisation, sondern wir testen ja mit Mitarbeitern oder auch im Außen, diesem Vertrieb und sowas, mit Personen, die auch Lust haben, dabei zu sein und dieser frühen Phase mit reinzugehen.
Die sind euch wohlgesonnen in dem Moment.
Und natürlich sind wählt man dort welche, die auch kritisch unterwegs sind? Es bringt nichts, nur Leute auszuwählen, bei denen wir wissen, dass sie uns nur positives Feedback geben. Es ist natürlich wichtig, dass die konstruktiv kritisch sind. Nichtsdestotrotz ist es ja eine Stichprobe sozusagen von Personen, die generell bereit sind, einen neuen Weg zu gehen, in eine neue Richtung einzusteigen. Und das ist viel, viel schwieriger, wenn es in die Breite geht.
Ja, genau. Das ist ja das, was eigentlich Versicherer versuchen zu verhindern, nämlich die bewusste Auswahl einer Stichprobe. Die macht dir dein Portfolio kaputt. Und insofern hast du natürlich auch hier dann einen vielleicht besseren, aber immer noch nicht 100% richtigen Eindruck von dieser Transformation, wenn du mit dem Pilotprojekt durch bist.
Genau. Und das andere ist, dass man auch für eine Pilotierung, auch egal von was, immer einen geschützten Raum schaffen kann. Das heißt, ich kann einem Team, das etwas ausprobiert, immer sagen, nehmt euch Zeit, schaut euch das in Ruhe an, lernt raus, gibt uns Rückmeldungen. Aber die stehen ja in einer solchen Phase in der Regel nicht unter dem gleichen Termindruck, unter der gleichen Mengenlast wie das, was drumherum passiert. Und das ist die zweite Herausforderung. In einem solchen geschützten Raum lässt es sich auch mal einfacher mit etwas Ruhe was ausprobieren, was dann machbar erscheint, als wenn dann später im Druck des Tagesgeschäfts was verändert wird. Und jeder von uns, der mal Änderungen erlebt hat, er fährt seinen Rechner hoch, der macht ein Update und plötzlich sieht irgendwie in Windows irgendeine Kleinigkeit anders aus, weiß ja, wie sehr einen das nerven kann, wenn man unter Druck ist, wenn das fertig werden soll, wenn eine Deadline da ist und plötzlich ist nicht mehr alles genauso, wie es vorher war.
Vor allem hört denen ja auch jemand zu. Das ist ja eine Sache, die man nicht unterschätzen darf. Also dieses Pilotteam, das hat ja die ungeteilte Aufmerksamkeit des Senior Managements und ist ja hier quasi in diesem kleinen Kreis, aber immer noch im Rampenlicht. Und den hört ja jemand zu, den nimmt jemand ernst und sagt, hey Mensch, cool, dass du dabei bist. Wenn du es ausrollst, klar hört man natürlich noch hin, aber da ist der Einzelne natürlich viel weniger präsent. Und dann hast du natürlich auch selbst als der Einzelne natürlich viel weniger Commitment und Ownership darin.
Auch das, also sicherlich die, die am Anfang in der Pilotphase mit dabei sind, fühlen sich ja auch noch viel mehr als Teil der Entwicklung, Teil des Geschehens.
Ja.
Also auch wenn man beispielsweise jetzt neue Prozesse einführt oder nehmen wir mal die Einführung eines neuen Produkts, wenn man dort früh involviert ist und man ist so bei den Ersten, die dann schon Feedback geben und die dann vielleicht auch die ersten Angebote rechnen und sich die Prozesse, die darum entstehen, anschauen und dazu Feedback geben können, haben sich ja schon viel intensiver damit auseinandergesetzt, bis es zum ersten Ernstfall kommt, als diejenigen, die dann ja spontan zum ersten Mal damit konfrontiert sind und dann ganz andere Fragen auftauchen.
Ja, ich habe mal erlebt, dass ein Preisleiter zu mir gesagt hat, dass er gar nicht will, dass ich mit seinem Vorstand rede, weil der dann erfährt, was alles nicht gut läuft. Also das war die krasseste Form von Blockade in dem Innovationsprozess. Welche Art von Blockaden hast du schon erlebt oder was hat die da erstaunen lassen?
Also was mich schon oft erstaunt hat, ist, wie oft man Dinge wiederholen muss, bis sie auch nur in einem Bruchteil der Organisation angekommen sind.
Ja.
Und das meine ich gar nicht böse. Ich war einmal in einem Prozess über sowas völlig frustriert und habe gedacht, das habe ich doch jetzt schon irgendwie dreimal irgendwo gesagt und immer noch stelle ich fest, dass ganz viele so tun, als hätten sie noch nie was davon gehört oder wirklich denken, sie haben noch nie was davon gehört, ich konnte es gar nicht greifen. Dann hat mein damaliger Chef gesagt, weißt du, wenn du das so oft wiederholt hast, dass du es selbst überhaupt nicht mehr hören kannst, dann hast du vielleicht die Hälfte erreicht. Und das ist mir wirklich im Kopf geblieben und ich habe schon oft gedacht, ja, das stimmt, wirklich recht gehabt. Ich glaube, wir dürfen da nicht müde werden, Dinge zu wiederholen, sie in anderen Worten zu wiederholen, sie in verschiedenen Medien zu wiederholen. Es ist auch nicht jeder dafür zugänglich. Wenn was in einer E-Mail steht, da erreicht man die einen 10%. Andere müssen es vielleicht mal in einem Bild gesehen haben und brauchen Grafiken dazu. Der nächste braucht ein Video und der dritte braucht ein persönliches Gespräch, in dem er Fragen stellen kann, damit am Schluss die gleiche Information, die gleiche Botschaft ankommt.
Ja.
Und das ist hart und anstrengend und manchmal zeitintensiv, aber extrem wichtig.
Ich habe mal vor Jahren so ein, ich muss es vielleicht mal raussuchen bei LinkedIn posten, ich habe mal vor Jahren so ein Beispiel gesehen über Marketing, 20 Schritte, bis jemand kauft. Da war der erste Schritt, du machst ein Plakat um an der Straße und derjenige fährt einfach voll vorbei. Auf dem Weg nach Hause. Der zweite Schritt ist, der fährt vorbei, hat es aber wahrgenommen. Der dritte Schritt, der fährt vorbei, hat es gesehen, also auch gelesen. Der vierte Schritt ist, der hat es vorbeigesehen, gelesen und auch darüber nachgedacht. Und dann der fünfte Schritt ist, nach Hause gekommen, dann hat er noch einen Flyer davon in der Hand gehalten, im Briefkasten gehabt, den hat er dann auch dann irgendwann gesehen und so weiter. der sechste, siebte, achte Schritt, irgendwann hat er mit seinem Partner darüber gesprochen und mit seinen Freunden und hat es dann nochmal im Internet gesehen und dann ist nochmal Zeit vergangen und dann ist der 20. Schritt, irgendwann hat er es dann gekauft. Und das ist genau das Gleiche, dass nur weil wir das in unserem, einfach in unserem Alltag präsent haben, weil wir damit arbeiten, weil uns das gerade beschäftigt, weil das eine wichtige Aufgabe ist, um unsere eigenen Ziele zu erfüllen, heißt das nicht, dass das eine ähnliche Präsenz für alle anderen hat und eine ähnliche Priorität. Und wir müssen einfach Sachen, also auch Webseiten, wie oft würden Marketing-Leute gerne ihre Webseiten überarbeiten, weil sie sie nicht mehr sehen können. Ja, aber wenn ich selbst meine Webseite nicht mehr sehen kann, dann haben sie die Hälfte noch gar nicht gesehen, so ungefähr, oder noch nicht daran gewöhnt. Und das ist, glaube ich, total das Gleiche.
Ja, absolut. Und in dem Moment, in dem Veränderungen kommuniziert werden, ne, neue Organisationsstrukturen, wir führen irgendwas ein, was bisher anders war, haben sich diejenigen, die es erzählen, ja in der Regel schon zumindest mal Tage, Wochen, vielleicht Monate Gedanken dazu gemacht. Aber nicht alle, die da stehen oder sitzen und es dann hören, haben darüber jemals zuvor nachgedacht. Und das muss man sich immer wieder klar machen.
Vielleicht ist letzte Frage, wir sind jetzt bei hier inzwischen schon ein paar 50 Minuten, was alles gut ist. Aber schön, dass alle noch dabei sind. Was sind so deine Top 3 Learnings, die du seitdem irgendwie in deinen eigenen Change-Situationen immer wieder beherzigst? Was schreibst du bei dir ganz oben drauf? So, was ist auf deinem Monitor gepostet? Immer dran denken? Hast du da was?
Da gucke ich sogar gleich mal auf meinen Spickzettel. Ich habe mir natürlich, muss ja gucken, was an meinem Monitor gepostet ist. Also wenn ich da was dran schreiben kann, dann sind das 3 Sachen, die sehr, sehr eindeutig sind für mich. Das eine ist das, was am Anfang die Lösung ist bei einem Change-Prozess, ist meistens nicht das Ergebnis. Also klingt jetzt auch sehr, sehr trivial, aber flexibel bleiben mit der Umsetzung. Ne? Schaffe dir eine klare Vision, aber bleibe flexibel, dass es noch ein Stück weit rechts und links sein darf. Auch da hat mir jemand ein schönes Bild geprägt vor kurzem in einem Termin. Hat gesagt, naja, die Karriereleiter ist doch eigentlich keine Karriereleiter, sondern mehr so ein Klettergerüst. Das trifft's bei vielen Dingen im Change Management genauso. Also ist irgendwie klar, ja, es soll nach oben gehen, da will ich irgendwie hin. Aber was der Weg dorthin ist, das kann sich noch sehr, sehr unterschiedlich rausstellen. Und wenn man da flexibel bleibt, dann funktioniert es auch und dann macht es auch mehr Spaß. Das zweite ist, wir haben über Kommunikation gesprochen und auch über, ja, wer zieht da mit? Ja, es gibt super wichtige Hinweise und ohne die könnte man auch nicht irgendwie rechts und links den richtigen Weg finden. Aber nicht alle Hinweise, die in einem solchen Prozess kommen, sind wirklich wertvoll. Es gibt auch Resistenzen, es gibt einfach Widerstände, die auf Beharrlichkeit beruhen. Und das gilt es zu filtern, sonst verändert man gar nichts, sondern bleibt immer da stehen, wo man war, weil es gibt immer gute Gründe, nichts zu tun. Und das Dritte, und das ist eigentlich auch ein Fazit aus beiden, es braucht halt die klare Richtung und dann braucht es auch Faktoren, an denen wir wirklich festmachen können, dass wir auf dem Pfad noch unterwegs sind. Sonst kommen wir nämlich bei was ganz anderem raus, weil zwischendrin so viele neue Erkenntnisse, Ideen, Anregungen, Widerstände kamen, dass das Ergebnis leider nichts mehr mit dem Problem zu tun hat.
Danke, Melanie, super spannend.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Das war der Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und hinterlasse uns eine Bewertung in deiner Podcast-App. Vielen Dank, dein Jonas.